Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Ja, willkommen im Podcaststudio in der Hauswirtschaft bei Nordpost. Ich sitze heute da mit Bernhard Odenal, den ihr schon kennt von Zwischenbrücken.
Hallo Sonja.
Und mit Dominik.
Hallo.
Und heute geht's um ein ganz besonderes Thema, das Zwischenbrücken in einer Serie aufgegriffen hat. Und wir wollen da ein bisschen tiefer reinschauen. Aber bevor wir das machen, würde ich dich bitten, Dominik, ich glaube, den Bernhard kennen schon einige Hörerinnen, dass du dich ein bisschen vorstellst, woher du kommst und was du bei Zwischenbrücken so machst.
Ja, mein Name ist Dominik Ritter-Wurnig. Ich bin Journalist. Ich habe lange Jahre in Berlin gelebt, dort als Datenjournalist für den RBB gearbeitet, für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Habe dort auch eine Liebe für Regional- und Lokaljournalismus entwickelt. Und dann habe ich in Wien, also bin aus privaten Gründen zurück nach Wien gezogen, habe das Online-Magazin Tag 1 gegründet, das leider gerade in Liquidation ist. Das ist leider nicht aufgegangen, die Idee, aber ich habe da viel gelernt. Und jetzt am Ende habe ich angedockt bei Zwischenbrücken, habe den Bernhard kennengelernt und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ich mache da jetzt so eine Mischung aus einerseits journalistischen Recherchen und andererseits helfe ich mit beim Produktentwicklung, Business Development und bringe da Erfahrungen ein, die ich bei Tag 1 gewonnen habe.
Mhm. Sehr schön. Ja, von der Serie, die ich jetzt angesprochen habe, die nennt sich Betongold, sind zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme schon 2 Folgen erschienen. Ich glaube, man kann sich ein bisschen vorstellen, worum es geht. Vielleicht möchtest du mal allgemein, Bernhard, sagen, wie ist es zu dieser Serie Betongold gekommen und worum geht's?
Ja, es geht um die Preise fürs Wohnen in Zwischenbrücken, also in der Leopoldstadt und der Brigittenau. Die sind ja erstaunlicherweise, wie wir unlängst in einem Artikel im Standard erfahren haben, es haben die höchsten Steigerungsraten in Wien, abgesehen von Hitzing. Aber sagen, außer diesem Nobelbezirk im Westen sind es die Leopoldstadt und die Brigittenau, wo die Mieten in letzter Zeit, in den letzten Jahren am meisten gestiegen sind. Wie kam es jetzt zu dieser Serie? Nun, wir mit Zwischenbrücken sind ja schon sehr lange in Kontakt mit dem Forum Journalismus und Medien, FIUM, die immer wieder Kurse anbieten, die wir auch belegen, um uns fortzubilden. Und sie bieten aber nicht nur Kurse an, sondern sie vergeben auch Stipendien. Und da war jetzt im Herbst, kam wieder so ein Stipendium für eine größere Recherche, die man sich selber aussuchen konnte. Und dann haben wir mal überlegt, sollen wir dort einreichen? Und dann haben wir uns gedacht, ja, eigentlich schon, weil es ist gerade, es war auch explizit für Lokaljournalismus gedacht. Und dann haben wir weiter überlegt, ja, aber für was könnten wir einreichen? Also es sollte ein Thema sein, das viele Menschen hier in den Bezirken bewegt. Und dann war eigentlich sehr schnell klar, das ist das Thema Wohnen. Weil erstens einmal jeder wohnt, jeder oder jede wohnt. Und sehr viele Menschen suchen auch Wohnungen hier. Also ich kriege auch so im Bekanntenkreis immer wieder Anfragen, sag mal, weißt du nicht, was Leopoldstadt ist? Ja, so super, dieser Bezirk, so ein geiler Bezirk und so. Und da möchte ich gern hinziehen, aber es ist alles so wahnsinnig teuer. Und das stimmt. Es ist alles wahnsinnig teuer. Und dann haben wir uns gedacht, beziehungsweise also der Vorschlag kam vor allem von Dominik, schauen wir mal, warum ist das eigentlich so teuer? Ist das jetzt ein Automatismus oder gibt es da Menschen dahinter, die das einfach Wohnen so teuer machen in diesen Bezirken? Und so hat es begonnen.
Ja, Dominik, erzähl mal. Sind die ersten 2 Folgen schon erschienen? Worum geht's?
Ja, die Idee ist, dass wir den Spieß ein bisschen umdrehen und uns überlegen, wenn man ein Immobilienbesitzer wäre, wenn man jetzt ein Grundstück hat, was würde man denn dann machen, um möglichst viel Gold aus seinem Beton herauszuquetschen? Und wir haben da in der Recherche 5 Tricks herausgearbeitet, wie EigentümerInnen möglichst viel Rendite machen können. Das erste ist eben, dass sie für Wohlhabende bauen, dass sie zum Beispiel abreißen und neu bauen, weil das viel lukrativer ist, als zu renovieren. Das zweite Beispiel ist der Leerstand, etwas leer stehen zu lassen, weil man so mehr Geld verdienen kann, als wenn man es vermietet. Das dritte, was jetzt bald erscheinen würde, der dritte Trick ist, möblierte Wohnungen zu vermieten. Dann geht es weiter mit Luxusstudentenheimen. Und als letztes haben wir dann noch Kurzzeitvermietung, also die Vermietung über Plattformen wie Airbnb.
Wobei ich vielleicht dazu sagen möchte, wir wollen das aufzeigen, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt eine Anleitung geben. Also sollten jetzt hier Immobilienentwickler zuhören, hallo, bitte lest es, aber nehmt es nicht als Anleitung, wie ihr jetzt möglichst viel aus euren Immobilien rausschlagen könnt.
Ja, die erste Folge dreht sich eben Bauen für Reiche. Und in Wahrheit hast du einfach dir 3 Zimmerwohnungen angeschaut, zu Preisen, wo man sich denkt, so, geht sich nicht aus in meinem Leben. Erzähl mal ein bisschen was über diese erste Recherche.
Ja, also ganz, ich habe mich einfach mal auf Willhaben umgeschaut und das fällt sehr schnell auf, dass eigentlich es sehr viele Angebote gibt. Es gibt über 1600 Eigentumswohnungen zu Kauf in der Leopoldstadt in diesem Moment. Also es ist eigentlich relativ viel. Aber ein sehr, sehr großer Teil davon ist im Bereich 9000 Euro der Quadratmeter, 10.000 Euro der Quadratmeter oder noch höher. Ja. Wir nennen das Luxuswohnungen. Das heißt Wohnungen, die eigentlich mit einem normalen Einkommen ohne ein Erbe man sich nicht mehr arbeiten kann. Ja.
Ich möchte nur ganz kurz dazwischen grätschen, weil ich bin Mathe total schlecht. Also 10.000 Euro im Quadratmeter heißt, ich zahle 1 Million Euro für 100 Quadratmeter.
Ja, sogar noch mehr, weil dann kommen dann noch die Nebenkosten dazu, musst nochmal 10% draufschlagen. Aber ja, 10.000 Euro der Quadratmeter heißt 1 Million für eine 100 Quadratmeter Wohnung, sprich eine Vierzimmerwohnung. Wenn man zwei Kinder hat, für eine vierköpfige Familie bräuchte so eine Wohnung. Diese Wohnungen, das ist kaum mit einem normalen Gehalt erarbeitbar.
Du hast ja auch ausgerechnet, oder? Wie viel und wie lange man dann einen Kredit zurückzahlen müsste? Kannst du das vielleicht?
Ja, also man müsste 35 Jahre lang 3.000 Euro im Monat Kredit zurückbezahlen, um annähernd diese Summe heranzukommen. Also nicht einmal die ganze, weil, also um ehrlich zu sein, man braucht ja auch Eigenmittel, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Also um 800.000 Euro zurückzubezahlen, muss man 35 Jahre lang 3.000 Euro im Monat ablegen.
Und vorher schon 200.000 haben.
Ja.
Und es ist ja auch nicht garantiert, dass die Bank überhaupt einen Kredit geben, weil im Moment sind sie ja jetzt nicht wirklich wahnsinnig spendabel und schauen auch drauf, irgendwie was man für Eigenmittel hat. Ne?
Aber wer sind jetzt diese Menschen, die all diese Wohnungen wirklich kaufen können?
Also zu einem gewissen Grad weiß man es nicht. Ich meine, ich habe auch schon noch im Grundbuch geschaut und mit Leuten gesprochen. Man merkt sehr stark, es sind Leute, die das für eine Veranlagung machen, um sie zu vermieten. Ja, das heißt, eine Neubauwohnung in Wien fällt nicht unter das Mietrechtsgesetz. Da darf man frei die Miethöhe bestimmen. Das entscheidet rein der Markt. Das heißt, eine Wohnung mit einer Top-Lage, wie wir sie zum Beispiel in der großen Pfarrgasse haben, in unserem Beispiel, das wir ausrecherchiert haben, kann man sehr gut vermieten, kann man auch zu einem hohen Preis vermieten. Da lohnt sich für manche die Veranlagung, teilweise mit Kredit finanziert, teilweise eben auch über Eigenmittel finanziert. Und diese Wohnungen werden vor allem dafür gebaut, dass man sie kauft, um sie wieder einzeln zu vermieten. Nicht, dass sie von den Eigentümern bewohnt werden. Das ist ja, eher die Ausnahme.
Wenn ich 3.000 im Monat zurückzahle, ich kann eigentlich 3.000 Miete verlangen und selbst dann ist es ein Nullsummenspiel, bis ich es zurückzahlt habe.
Nein, das kann man natürlich nicht, aber wenn man investiert, sollte man ja auch was haben. Also es ist einfach ein Investitionsobjekt, wo man entweder 100% oder einen Teil davon hat, einen Teil sich von der Bank ausborgt, man auf eine Wertsteigerung setzt. Ja, dass man sagt, diese Wohnung hat in den letzten Jahren, haben die Preise für Immobilien so angezogen. Das heißt, ich habe eine fiktive Wertsteigerung, die kann man irgendwann lukrieren oder auch nicht. Und ich habe gleichzeitig diese laufende Einnahmen, mit der ich vielleicht einen Teil meiner Kosten wieder refinanzieren kann.
Und der andere Punkt ist halt, dass viele Menschen, die sich sowas kaufen, nicht auf Kredit angewiesen sind. Ja. Also ich kann nur sagen, zum Beispiel das Viertel 2 ist ja auch so eine Nobelgegend, da rund um den Trabarenplatz, da beim Stadion in der Nähe. Wenn man dort geht, man hört schon relativ viel Russisch, eigentlich. Ja. Und ich glaube nicht, dass es nur Touristen sind.
Das fällt auf. Also, dass da die eine oder andere Homepage auf Deutsch ist, Englisch gibt es auch noch und Russisch.
Okay. Wir wissen, woher das Geld dann kommt, ja. Aber jetzt habt ihr euch ja auch solche Wohnungen angeschaut. Wie seid ihr da vorgegangen und wie haben euch die gefallen? Habt ihr gedacht, boah, geil, um 1 Million Euro kriegt man so eine tolle Wohnung?
Also wir wollten ein authentisches Bild bekommen, wie es ist, wenn man als Kunde, Kundin da auftreten würde und haben uns deshalb als Interessentinnen ausgegeben und haben uns diese Wohnung angeschaut. Die ist nicht schlecht, die ist gut, die hat einen höheren Standard, als man es vielleicht im Durchschnitt kennt. Das heißt Fußbodenheizung, eine Klimaanlage eingebaut, bodentiefe Fenster, einen langen Dielenboden. Aber was sie nicht hat, ist ein Wow-Effekt. Also man kommt jetzt nicht rein und denkt sich, ja, diese Wohnung ist eine Mille wert. Ja. Sondern es ist eine okaye Wohnung, die eine Top-Lage hat, ganz sicher, aber ich war ehrlich gesagt underwhelmed. Also vom Balkon aus könnte man da locker irgendwie mit dem Nachbarn am Balkon gegenüber tratschen und reinschauen sowieso. Und die Dusche würde man auch hören. Die Wärmepumpe surrt im Garten Und das ganze Stiegenhaus ist durch ein großes Eisentor, ein Eisengitter abgesichert, weil ja im Hof auch noch dann eine Vermietung über Airbnb stattfinden soll. Das ist dann,
um das fernzutrennen quasi.
Um das fernzutrennen, damit man dann nichts zu tun hat. Ja. Das ist nämlich ein anderer dieser Tricks, dass man immer mehr für diese Wohnraum für Kurzzeitvermietung gebaut wird. Und das ganz Besondere auch Gewerbeflächen, die ja oftmals in so in Wohnzonen auch vorgesehen werden, inzwischen nicht mehr gebaut werden für Arztpraxen, Büros oder Geschäfte, sondern dass man gezielt diese auch schon dahin entwickelt, dass es für Airbnb-Ferienwohnungen werden.
Im Erdgeschoss.
Im Erdgeschoss oder sogar im Souterrain.
Interessant.
Und man muss dazu auch noch sagen, also dieses eine Haus, das ihr euch angeschaut habt, das mitten im Kamaliterviertel liegt, dafür wurde noch ein historisches Gebäude abgerissen, obwohl das eigentlich schon Schutzzone sein sollte, in der man nicht mehr abreißen darf. Es wurde trotzdem abgerissen und ja, da ist eines der ältesten Häuser im Quartier ist da verschwunden dafür.
Man sieht doch sehr gut, wenn man ins Grundbuch schaut, dass der Preis für dieses Haus innerhalb von einem Jahr um 1 Million Euro gestiegen ist. Also das wurde da schnell weiterverkauft. Das sind enorme Wertsteigerungen, die sich da ergeben in unserem Bezirk.
Und du hast vorhin erwähnt, Neubau ist lukrativer als Altbau. Wieso?
Weil der Neubau eben nicht unter das Mietrechtsgesetz fällt, sprich der Altbau, der gilt im Grunde, wenn die Wohnung, mit Ausnahme bei großen Wohnungen, Dachbodenwohnungen, das ist wieder ein bisschen anders, aber eine normale Altbauwohnung muss nach dem Richtwertsatz vermietet werden. Es gibt eine bestimmte Regel, da kommt man letztlich dann für so eine Wohnung auf ungefähr 12 Euro der Quadratmeter vielleicht. Ja, das befristet ist sogar nochmal ein Viertel weniger. Eine Neubauwohnung gibt es keine Regelung. Das heißt, der Markt entscheidet, ja, wie viel man dafür lukrieren kann.
Mhm. Okay. Ja, jetzt wissen wir schon einiges über die erste Folge. In der zweiten Folge geht's um den bewussten Leerstand oder um das bewusste Leerstehenlassen von Zinshäusern. Vielleicht wollt ihr da irgendwas drüber erzählen.
Ja, da sitze ich jetzt eigentlich in Stellvertretung, weil diese Geschichte hat unsere Kollegin Nas Küçükdekin geschrieben, die aber jetzt leider heute nicht zum Podcast konnte. Und ich habe mich natürlich selber schon auch viel mit Altbauten beschäftigt, eigentlich schon sehr lange, weil sagen das krasseste Beispiel, wie man einen Altbau leer machen will oder wie der Immobilienbesitzer einen Altbau leer machen will, der ist jetzt ein bisschen über 10 Jahre, genau genommen 11 Jahre her, und zwar in der Leopoldstadt in der Mühlfeldgasse, die sogenannte Pizzeria Anarchia. Und die wurde ja wirklich wienweit bekannt, weil da stand eben ein altes Haus, ein Altbau, und der Besitzer wollte dort die Mieter rauskriegen. Und damit er die Mieter rauskriegt, hat er Punks eingeladen, sich dort einzuquartieren, in der Hoffnung, die werden sich dort so aufführen, dass dann einfach alle ausziehen wollen. Und das ist damals nicht passiert, sondern die Punks haben sich mit den Bewohnerinnen dort solidarisiert. Eben, es gab dann eine Pizzeria unten, die wurde dann auch bekannt, die Pizzeria Anarchia. Und letztendlich wollte dann niemand ausziehen, worauf der Besitzer dann per Gericht die Räumung beantragt hat. Und die Räumung erfolgte dann mit Polizeieinsatz, und zwar mit 1700 Mann Polizisten, mit einem Wasserwerfer, mit einem gepanzerten Fahrzeug. Also es war regelrecht eine Schlacht, die dort stattgefunden hat. Und zwar 1700 Mann gegen 19 Punks, die sich da drinnen verbarrikadiert haben. Ja. Also vielleicht können sich ja Hörerinnen oder Hörer noch an das erinnern. Das Haus steht immer noch, es ist jetzt tatsächlich dann saniert worden. Ich weiß nicht, was die Mieten jetzt kosten, angeblich sind auch noch ein paar Altmieter drinnen. Aber was jetzt Nas Küçükdekin herausgefunden hat, die war bei einem anderen Haus in der Brigittenau, nahe des Donaukanals. Und auch dort ist es so, also dort wurde zumindest die Fassade wurde ausgemalt. Das heißt, von außen schaut es aus wie ein ganz normaler Altbau, sehr hübsch eigentlich. Und man schaut rein, auch im Erdgeschoss schon, und da sieht man, das ist also nur eine Baustelle. Also die Wohnungen sind komplett ausgeräumt, der Boden ist rausgerissen. Also es ist nichts mehr drinnen und es leben aber noch ein paar Mieter dort, die dort nicht raus wollen und die auch dann Nasende geschildert haben, also wie sie versucht werden, einfach wie ihnen das Wohnen verunmöglicht wird. Einfach, dass sie dann das Haustor hatte, zeitlang kein Schloss, dann sind Leute rein, ja, also Junkies, die sich dort irgendwie dann breit gemacht haben im Keller oder wo auch immer. Und es war also richtig unangenehm und auch dieses Haus ist mittlerweile schon wieder weiterverkauft worden und wird also tatsächlich jetzt, das haben wir nicht erfunden, wird tatsächlich auf Willhaben als Betongold angeboten, als attraktives Investment. Und ich kenne solche Fälle auch aus der Leopoldstadt. Also es gibt etliche solche Häuser, wo die Besitzer, das sind meistens jetzt schon Immobiliengesellschaften, versuchen halt auf eine sehr unfreundliche Art, das Haus freizukriegen.
Das fand ich ein bisschen erschreckend, weil sie hatte dann auch einen Bewohner interviewt, der irgendwie damals einen unbefristeten Mietvertrag offenbar gekriegt hat und der aber auch merkt, er kann ja gar nirgendwo anders hin, weil er nicht genug verdient. Und der will jetzt dort bleiben und hat aber auch irgendwie erzählt, dass er sich mit anderen Bewohnerinnen jetzt vernetzt hat und die sich gemeinsam quasi dagegen stemmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es ist nur halt relativ schwierig, weil in solchen Fällen, also entweder das sind Mieter, ich kenne aber auch andere Fälle in der Leopoldstadt von einem Haus, da gibt es Minderheitsbesitzer, die wollen auch nicht raus oder können nicht raus, weil auch wenn du dort mal eine Wohnung günstig gekauft hast, also sowas kriegst du ja nicht wieder. Ja? Wenn du dort mal raus musst und selbst wenn dann die Wohnung abgekauft wird um den Preis, kriegst du jetzt halt in diesem Bezirk einfach nichts mehr. Und da kann man nur versuchen, also auch mit rechtlichem Beistand halt schauen, was geht und zumindest den Vermieter zwingen, Verhältnisse herzustellen, sodass man dort also halbwegs vernünftig leben kann und so, nicht? Und man kann dann schauen, also man hat dann schon die Baupolizei auf seiner Seite und die kommt und zwingt dann den Mehrheitsbesitzer dann eine gewisse Maßnahme zu setzen, nicht? Aber es ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel dann einfach. Ja? Und dann müssen die halt was machen oder was, müssen die Gasleitungen wieder herrichten und so und dann kommt halt das Nächste und die geben halt auch nicht so leicht auf. Also es ist schon sehr mühsam und es kann das Leben also wirklich, wirklich schwierig machen.
Ist das jetzt ein Spezifikum vom 2. und 20. Bezirk oder ist das wienweit so oder österreichweit so?
Ich glaube nicht, dass es ein Spezifikum ist. Wir haben aber relativ viele Beispiele hier in diesen Bezirken, weil die einfach so attraktiv sind. Einfach, ja. Also das hat schon was mit Gentrifizierung zu tun. Es ist einfach die Nachfrage da. Und die Immobilieninvestoren merken das und reagieren darauf dann natürlich.
Ja, es hat sehr viel mit Wertsteigerung der Immobilien zu tun. Also ein Haus lässt sich teurer verkaufen, wenn es nicht vermietet ist, als wenn es vermietet ist. Und wenn der Wert der Immobilie schnell steigt, wie es eben hier in der Brigittenau und in der Leopoldstadt ist, dann zahlt sich das umso mehr aus. Und wenn es vielleicht sogar die Frage ist, ob es den Wert verlieren würde, wie es in Abwanderungsgegenden in Österreich ist, wäre das auf gar keinen Fall so. Also insofern ist es ein ganz klares, gibt es ganz klar in den Gegenden, wo die Bevölkerung wächst, wo der Wert von Immobilien steigt und wo sich was entwickelt, wo es Gentrifizierung gibt.
Und weil wir natürlich vorher gesagt haben, in Altbauten gilt ja sozusagen ein Richtwertzins. Ja, schon, aber eben wie Dominik vorher gesagt hat, für große Wohnungen gilt das nicht. Also wenn du Wohnungen zusammenlegst, dann hast du schon wieder mal finanziell andere Möglichkeiten. Und vor allem das Attraktivste sind dann immer die Dachausbauten, nicht? Das geht ja meistens, also da gibt es jetzt auch nicht mehr so viele Regeln, die das verhindern wie früher. Also die Stadt Wien fördert das ja eher im Gegenteil. Und da kannst du dann natürlich auch im Dach, kannst du dann für, das sind ja dann praktisch neue Wohnungen, da kannst du dann auch verlangen, was du willst. Ne?
Okay. Ja, möchtest du vielleicht noch ein bisschen, Dominik, einen Ausblick geben auf die Geschichten, die jetzt noch kommen?
Ja, sehr gerne. Also wir schauen uns jetzt noch weiter, veröffentlichen weiter. Erstens mal Artikeln, aber es wird auch eine YouTube-Doku kommen. Voraussichtlich in den Feiertagen werden wir die veröffentlichen. Und wir werden eben noch drei weitere so Tricks, die wir herausgearbeitet haben, beleuchten. Eine große Masche, die man immer wieder sieht, sind möblierte Wohnungen, die vor allem für so einen Zeitraum für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate vermietet werden. Die richten sich an so eine Zielgruppe, die man als Digitalnomaden oder Young Actives bezeichnen kann. Und da schießen wie Schwammerl, diese Angebote schießen wie Schwammerl aus dem Boden. Ja, also man sieht da immer mehr. Es gibt zum Beispiel dieses Hochhaus auf der Dresdnerstraße, Momento Living, ein buntes Hochhaus, das man von Weitem sieht. In dem Gebäude sind insgesamt 250 Wohnungen. Und alle Wohnungen mit ein oder zwei Zimmern werden möbliert vermietet, ja, auch wieder zu einem sehr hohen Preis. Oder auch, es gibt ein anderes US-amerikanisches Startup, das inzwischen fett in Wien im Geschäft ist, ja, die so ähnlich wie Airbnb die Serviceleistungen übernehmen für Vermieter. Das heißt, sie möblieren die Wohnung für dich und vermitteln dir dann zum mittelfristigen Mieter. Die werben auch tatsächlich mit dem Spruch, maximieren sie ihre Mieteinnahmen. Also es geht wirklich einfach nur darum, ganz schnörkellos geht es darum, mehr Geld aus der Wohnung rauszuquetschen. Und diese Firma Blueground vermietet zum Beispiel auch Altbauwohnungen. Und das ist dann wieder die Digitalnomaden, die treffen dann in Wien auf eine Gesetzeslücke. Nämlich, wer aus beruflichen Gründen eine Wohnung für kurze Zeit mietet, fällt nicht unter das Mietrechtsgesetz. Ja? Das heißt, es darf wieder die Miete frei festgelegt werden. Ja? Das sind so kleine Kniffe, die dann gewiefte ImmobilieneigentümerInnen nutzen, um möglichst viel Geld rauszumachen. Und dann haben wir noch das weitere Beispiel, sind die Luxusstudentenheime. Das merkt man auch, immer mehr neue Wohnheime entstehen, die im hochpreisigen Segment angesiedelt sind. Und wenn man sich das genauer anschaut, wer wohnt dort, sind sie in den wenigsten Fällen tatsächlich Studierende. Das sind Leute, die für ein Praktikum hierher kommen, die Berufsanfänger sind oder Leute, die in Scheidung leben und schnell eine Wohnung brauchen. Ja, das ist aber ein sehr wachsendes Segment, sehr lukratives Segment auch. Das sind auch gemeinnützige Bauträger mit ihren Tochterfirmen aktiv. Also da haben wir auch was vorbereitet. Und ganz zum Schluss der Serie sind wir dann noch in einem richtigen Airbnb-Haus, sind wir mit der Baupolizei unterwegs und sind dabei, wie dort Kontrollen gemacht werden. Und es ist ein Horrorhaus, also dort würde ich nicht wohnen wollen. Da steht die Bierflasche auf dem Briefkasten, der Joint liegt am Boden herum, das Fenster ist eingeschlagen. Es gibt ein paar Altmieter, die haben günstige Verträge und sonst sind alle Wohnungen mit Airbnb vermietet. Illegal? Ja, die Baupolizei geht dagegen vor, die wissen das, aber das Verfahren dauert lange. Ja, heißt, die machen ein langes Ermittlungsverfahren, werden wahrscheinlich auch am Ende Strafen aussprechen, aber bis dahin läuft mal die Airbnb-Vermietung.
Wann ist Airbnb eigentlich in Wien verboten? Was gibt es da für Regeln?
Das ist sehr kompliziert. Ja. Seit 1. Juli 2024 ist es wahnsinnig erschwert, die Vermietung über solche Plattformen. Und zwar braucht man jetzt wenn man das ganze Jahr vermieten will und die ganze Wohnung, ja, was die klassische Airbnb-Wohnung auch ist, ja, dann braucht man eine Ausnahmegenehmigung von der Magistratsabteilung. Die kriegt man in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei Erdgeschosswohnungen ist das relativ leicht, aber das dürfen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, maximal ein Viertel der Wohnungen im Haus sein. Ja. Das heißt, so ein ganzes Airbnb-Haus geht sich auf jeden Fall mal nicht.
Aber dann ist immer die Frage der Kontrollen, nicht? Und das ist vielleicht jetzt auch noch, das wolltest du wahrscheinlich jetzt gerade fragen, Sonja, was kann man da eigentlich machen? Ja, was kann man machen? Man könnte jetzt mal von Seiten der Stadt einfach genauer hinschauen. Also ich glaube nicht einmal, dass man neue Gesetze oder andere Gesetze braucht. Man müsste nur mal schauen, dass die Gesetze, die gelten, eingehalten werden. Und das Schwierige ist, was ich so höre, ist einfach die Baupolizei zum Beispiel total unterbesetzt und hat einfach jetzt auch nicht einmal die Kapazitäten dann, ja, zum Beispiel immer Airbnb nachzuholen oder Besitzer, die ihr Haus verfallen lassen, zu zwingen, dann wirklich jetzt etwas zu tun. Also da wäre zum Beispiel mal eine Personalaufstockung nicht schlecht, aber in der finanziellen Lage, in der die Stadt ist, sehe ich da ein bisschen dunkelgrau.
Eine Sache, die helfen könnte, wäre, wenn das sogenannte Mystery Shopping für Beamte oder in Ermittlungsverfahren erlaubt wäre. Ja? Also das, was wir eben quasi als Journalistischen gemacht haben, wir geben uns als InteressentInnen aus, das dürfen die Beamten und Beamtinnen nicht. Ja? Aber damit, wenn man eine Airbnb-Wohnung anmietet als Gast, sieht man erst, wenn man sie gebucht hat, die genaue Adresse. Ja? Das heißt, auf der Homepage selbst ist nicht herauszufinden, wo ist eigentlich diese Wohnung. Ja? Das heißt, wir suchen quasi die Nadel im Heuhaufen. Sie könnten es aber viel einfacher machen und sie würden die anmieten, ja, vielleicht sogar dann wieder stornieren oder so. Also es geht ja gar nicht mal um große Kosten. Und dann wüssten sie sofort, das ist eine Wohnung oder nicht. Also das wäre halt eigentlich sehr simpel und höchst effizient und auch eine sparsame Verwaltung. Aber das sind den Magistratsabteilungen die Hände gebunden.
Und punkto Neubauten müsste man wahrscheinlich mehr schauen, wo sind Schutzzonen und wird dort ein Haus schon bewusst verfallen gelassen, so in einen Zustand gebracht, dass man es abreißen muss und dass man dort vorher eingreift, bevor so etwas passiert und Besitzer eben zwingt zu sanieren, bevor es so weit ist, dass er sagen kann, Schatz, ich kann nichts mehr machen, es ist so kaputt, ich muss es abreißen.
Ja, punkto Mieten ist natürlich auch noch so, einerseits hat man diesen ungeregelten Bereich, alles was 1945 errichtet wurde, das wird natürlich naturgemäß zunehmend mehr. Und dann hat man den schon sehr streng geregelten Bereich der Altbauten, der Richtwertzinssätze, wo dann auch Immobilieneigentümer sagen, es lohnt sich da kaum zu sanieren. Also man kann das auch nicht mehr erwirtschaften, was man da reinstecken müsste an Sanierung. Also dass es da vielleicht einen Ausgleich gibt, dass es eine Regulierung für den Neubaubereich gibt und eine Öffnung im Altbaubereich, das wäre vielleicht ein Interessensabgleich, der allen helfen könnte.
Du, wenn jetzt die Mieterschützer zuhören, die werden jetzt aufschreien wahrscheinlich.
Ja, das war jetzt natürlich meine eigene Meinung.
Aber hast du ja von politischer Seite mit jemandem gesprochen, warum so viel im Argen liegt und was dagegen getan wird, oder?
Wir haben uns in dem Fall sehr darauf konzentriert, das lokal zu halten. Und es ist natürlich ein Thema, das dann letztlich eigentlich, auch wenn Wohnen eine Ländersache ist, vieles wird dann auf Bundesebene entschieden oder auch nicht entschieden. Und also nämlich gerade, wenn es darum Punkte geht, neues Mietrechtsgesetz, also das wäre eine Bundesagenda, da ist es auch illusorisch, dass es irgendwie eine Einigung in Sicht wäre. Wir wollten in dieser Recherche das Faktische, das Lokale beleuchten.
Aber die Stimmen von Expertinnen gibt es sehr wohl drin. Also du hast ja zum Beispiel mit der Arbeiterkammer einer Expertin gesprochen. Also die kommen in jeder Geschichte auch vor.
Ja. Wir sprechen mit der Mietervereinigung, wir sprechen mit dem Präsidenten des Verbands der Projektentwickler, der uns die Immobilienentwicklersicht erklären kann. Wir haben natürlich versucht, mit allen den Unternehmen zu sprechen, die genannt werden. Leider, wie so oft, wurden unsere Presseanfragen nicht beantwortet oder nur sehr mit allgemeinen Stehsätzen.
Ja, also wer jetzt neugierig geworden ist, zwischenbrücken.at, Betongold, das heißt die Serie. Und ja, wollt ihr noch was sagen oder wollen wir diese Runde schließen?
Unbedingt den YouTube-Kanal abonnieren, Zwischenbrücken-YouTube-Kanal, damit man nicht verpasst, wenn die Doku droppt.
Vielleicht, Sonja, sollten wir noch erwähnen, dass wir im Jänner eine gemeinsame Veranstaltung haben, wo es jetzt nicht um Wohnungen geht, aber um Geschäftsflächen, die leer stehen, konkret im Nordbahnviertel, die leer stehen. Und die Veranstaltung findet statt, hoffentlich habe ich es jetzt richtig, am 21. Jänner im Nordbahnsaal in der Hauswirtschaft.
Um 19 Uhr.
Um 19 Uhr.
Mhm. Und wir haben Expertinnen und Experten geladen, die auch über die historische Entwicklung der Gewerbevermietung, Gewerbeflächenvermietung in Kretzel sprechen wird. Und wenn wir Glück haben, hört es jemand, der jetzt die Erdgeschosszone im Nordwestbahnhof plant und lernt vielleicht aus den Fehlern im Nordbahnviertel. Also wir laden euch herzlich ein, am 21. Jänner im Nordbahnsaal, 19 Uhr, geht es um den Leerstand im Viertel und die Entwicklungen der Vergangenheit, aber auch der Zukunft.
Ganz objektiv, ich glaube, das wird eine sehr spannende Veranstaltung.
Davon gehe ich aus. Gut, Bernhard, Dominik, herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir, Sonja.